Migrationspolitik. Das Thema überschwemmte den Bundestagswahlkampf. Es ist ein Schwerpunkt der neuen Regierung. Ein vergiftetes Thema, ein leidiges Thema. Aber Migrationspolitik kann auch ganz anders gehen. Das zeigte Christiane Lüst in ihrem Vortrag Tomatenproduktion in Italien und NOCAP als faire Alternative im Bioladen Schmackes in Kassel. Die Organisation NOCAP kämpft gegen das sogenannte Caporalato-System in der italienischen Landwirtschaft. Dabei erpresst die Mafia mit Hilfe ihrer Capos, also Aufseher, die meist afrikanischen Erntehelfer und nutzt die Hilflosigkeit der Menschen aus, denen ohne Papiere eine Abschiebung droht. Wenn es im folgenden Beitrag im Hintergrund brummt, ist das nicht ihr Lautsprecher, sondern das Geräusch der Kühlung im Ladenlokal.
Ich habe jetzt meine Zeitungsartikel oder Überschriften, damit man mal ein bisschen sieht, was so über die Presse gerade eben ab und an mal so hochpluckt, was man so hört. In Europa herrschen immer noch Arbeitsbedingungen, die an Sklaverei grenzen. Über 200 zugewanderte Landarbeiterinnen schuften in einem niederländischen Gewächshaus, gezwungen, mehr Stunden als gesetzlicher Lauf für einen Hungerlohn zu arbeiten. Im Juni befreite die italienische Polizei 33 Landarbeiter aus sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen in Verona. Und von der Menschenrechtsorganisation FIA gab es mal einen großen Artikel: Italien, schwere Ausbeutung im Obst- und Gemüseanbau. Italien ist Europas größter Produzent von Obst und Gemüse. In den vergangenen Jahren drangen immer wieder Berichte über sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse auf den Plantagen in die Öffentlichkeit. Neben mangelnder Kontrolle durch italienische Behörden und einer die ausbeuterische Bedingungen begünstigten Migrationspolitik tragen internationale Produktion und Lieferketten mit Schuld an der Organisation. Niemand Sami, also der Gründer von NOCAP, ist aus Kamerun, ist 2011 nach Italien gekommen zum Studium Telekommunikation in Turin. Er hat aber nach Abschluss des Studiums nicht in seinem Beruf gearbeitet. Er hat in den Ferien einen Job gehabt auf dem Land, eben dort, um sich Geld zu verdienen für Leben und das Studium, und hat dort gesehen, wie die Menschen auf den Feldern ausgebeutet werden, also in dem Fall auch er, und hat gesagt, das geht so nicht, da müssen wir was ändern, und hat dann nach dem Studium sofort angefangen, den NOCAP aufzubauen und die Leute versucht, aus den Ghettos zu holen. Und ja, gelebt hat er davon nicht, er macht es nach wie vor meistens ehrenamtlich. Mittlerweile sind wir in der glücklichen Lage, über NOCAP immer mehr auf Umsatz dafür zu kriegen, sodass man auch da unten ab und an mal Leute bezahlen kann, die jetzt in der Regel meistens ehrenamtlich noch das mit aufgebaut haben, und da soll die Reise auch hingehen. Und Ivan hat sich dann eben drum gekümmert. Er hat hier zum Beispiel eine Impression, das ist hier geschrieben worden: Ich habe 16 Stunden gearbeitet, also wie er es auf dem Feld eben, warum er dann da tätig geworden ist. Und oft hatte ich abends nichts. 0 Euro. Wasser kostet 1,50 Euro, das Sandwich 3,50 Euro. Hin- und Rückfahrt mit dem Bus 5 Euro. Also man muss sagen, dass diese Ghettos, wo die Leute wohnen und leben, ganz außerhalb von allen Orten und so weiter ist. Das ist also mit keinerlei öffentlichen oder irgendwelchen Fahrzeugen zu erreichen. Die haben ja auch nichts außer Fahrräder. Und die Mafia organisiert das, dass die praktisch die Leute von dort, von diesen Ghettos abholt und zur Arbeit fährt mit Neunsitzer und Bussen und auch mit Fahrern, die alle Autos, diese also sehr, sehr schrottige Autos, wo dann eben statt 5 oder 6 Leuten immer dann wirklich zu ist, dass da 8, 9 Leute drin sitzen auf dem Schoßlauch und so, damit die genug reinkriegen. Und die müssen dann alle Geld zahlen für die Hin- und Rückfahrt. Eine volle Kiste Tomaten sind 300 bis 400 Kilo Tomaten und bringen 3,50 Euro Verdienst. Ich habe 4 Kisten geschafft an einem Tag, manchmal 5, aber das meiste Geld war gleich wieder weg. Wenn du das erlebst, weinst du. Ich habe abends geweint. Das war so sein Eindruck. Und das Zitat, was er auch auf der Einladung gehabt hat: bei 39 Cent für eine Dose Tomaten braucht der Bauer Sklaven. Anders kann man das eben nicht bewerkstelligen. Also aktuell sind rund um Foggia, also diese Gemüseregion, ungefähr 20 Ghettos. Und insgesamt gibt es in Italien geschätzt 4.500 Ghettos. Und Ivan hat beim letzten Besuch gesagt, dass auch in Norditalien eigentlich fast mehr sind wie in Süditalien. Also wenn wir gedacht haben, das ist so mehr in Kalabrien oder so, stimmt nicht. Und wie man an der Region Foggia sieht, also man kommt da nicht vorbei, auch als Tourist oder so nicht. Man sieht am Abend manchmal viele Prostituierte überall in den Gewerbegebieten, in den Straßeneingängen und so. Aber sonst fällt es einem nicht auf, außer dass eben ab und an mal farbige Menschen mit dem Fahrrad vorbeifahren oder auf dem Feld stehen. Also die sind so weit draußen angesiedelt, dass man da nirgends vorbeikommt. Und wenn wir da hinfahren, also der Ivan, der findet manchmal selber nicht den Weg und muss überlegen, welchen Feldweg der richtige ist, wo man abbiegen muss. Das ist so weit draußen, das ist also, wenn man es nicht weiß, wo es ist, dann kommt man damit eigentlich gar nicht in Berührung. Ivan Sanghe hat dann das aufgebaut, ist umgegangen, hat der Bauern dafür zu gewinnen versucht, dass sie ihre Arbeitsverträge machen und Noca-Produkte, die ihr ja hier auch habt, Tomatenprodukte, dass die produziert werden, aber auch Obst und Gemüse. Und wir haben jetzt auch schon Produzenten, wo wir jetzt Mandeln und so weiter importieren, die jetzt auch schon von Nocap dann auch gelabelt sind. Also es gibt ganz viele Produkte mittlerweile auch. Wir versuchen die auch hierher mitzubringen. Wir sind da gerade dran, auch mit fairen Orangensaft zum Beispiel zu machen, der nicht aus Brasilien kommt, sondern aus Italien. Ivan hat angefangen, ich erkläre vielleicht kurz, wie wir dazu gekommen sind. Also wir sind aufmerksam geworden durch den Bürgermeister Mimo Lucano in Riace, der 2018 seines Jobs entsorgt worden ist und hat Hausverbot in seinem Dorf bekommen für die Flüchtlingsaufnahme, die er gemacht hat. Ich weiß nicht, das Dorf Riace, das stand jetzt auch wieder in der Süddeutschen, ein langer Artikel drinnen, das Wunder von Riace, wo es wieder hochgelobt worden. Er ist eigentlich der berühmteste Geflüchtetenaufnehmer und hatte so die Idee, die viele andere nachvollzogen haben, dann, dass man die leeren Dörfer eigentlich mit Leuten, die ankommen, befüllen könnte und sie dort integrieren. Und das ist in Riace wunderbar gelungen. Da konnte man auch die Schule wieder eröffnen und so weiter. Und es kamen auch Leute wieder zurück und haben Lebensmittelläden wieder aufgemacht. Das war also eine Bereicherung für die ganze Gegend. Und ja, er ist dann halt bei der Regierung jetzt 2018 spätestens so negativ aufgefallen, dass sie ihm dann seines Bürgermeisterpostens enthoben haben. Und er hat Hausarrest bekommen im Nachbardorf und hat dann eine Strafe kriegen sollen von 13 Jahren und 3 Monaten für die Flüchtlingshilfe, die er gemacht hat. Hat jetzt viele Jahre lang immer im Ungewissen gelebt, was passiert, weil dann wieder Revision war und bis jetzt das finale Urteil kam, dass er wirklich bis auf eine kleine Schuld von allen freigesprochen worden ist. Die waren jahrelang verwanzt, abgehört, haben Sachen, also das war unglaublich, sie haben Sachen an den Haaren herbeigezogen, um irgendwas zu suchen, um ihn da wegzubekommen. Und wir sind eben hingefahren und haben gesagt, man muss was machen, weil wenn Riace fällt, dann ist Europa also wirklich flüchtlingsabweisend, dann ist nichts mehr zu machen, dann haben wir hier wirklich also einen Stopp der Immigration und das geht nicht. Und haben eben versucht, da unten auch mitzuhelfen, dass Riace eben erhalten bleibt und die Politik nicht das auslöschen kann, was uns bis heute gelungen ist mit allen möglichen Hilfssachen und der Unterstützung von Mimo. Und ich habe damals mit Milo Rau zu tun gehabt, weil ich immer Filmgespräche bei uns im Kino mache und er hat ja schon den Film Das Kombo-Tribunal gedreht. Ich weiß nicht, hat niemand von euch gesehen? Ist ein sehr genialer Film, wo er ein Tribunal inszeniert hat. Und die Schuldigen der ganzen Ausbeutung im Kongo für die seltenen Erden bei Handys und so weiter vor ein Gericht gestellt hat. Also die Gerichter waren auch eben vom Film, waren aber richtige Rechtsanwälte. Und er hatte ganz viele Ankläger, die betroffen waren in irgendeiner Form und meistens auch vermummt kamen, weil sie Angst haben, im Film gesehen zu werden und Repressalien zu bekommen. Und dieser Film kam in die deutschen Kinos oder in Europa in die Kinos. Und das hat dazu geführt, dass in Kongo zum Beispiel ein Minister gehen musste, weil das dann also so skandalös war, dass die Leute da wirklich den Fokus drauf gelegt haben. Und das ist so Milos Arbeit, dass er eben solche Zustände öffentlich machen möchte. Und ich habe ihn damals nach dem Kongo-Tribunal gefragt, mit Riace im Hintergrund, ob wir es nicht schaffen könnten, ein Tribunal gegen die EU zu machen, fahrlässige Tötung im Mittelmeer, weil wir verbieten, der Küstenwache zu retten und diese ganzen Geschichten, was eigentlich vorsätzlicher Mord ist, wie es viele auch sagen, wenn man die Leute ertrinken lässt und ob wir da nicht endlich mal Straftatbestände schaffen können, damit Europa die Politik ändert. Und er hat gemeint, nee, kann er gerade nicht. Er hat sich für 2 Jahre in Italien verpflichtet, in Matera, was damals Kulturhauptstadt war, um einen Passionsfilm zu drehen. Und hat in Matera geschaut, wer dort in dem Film mitspielen könnte. Und ist dort eben auf die Ghettos gestoßen. Und hat dann zu dem Bürgermeister gesagt von Matera, der den Film ihm angeboten hat, dass er es macht. Also wenn ich bei euch einen Film drehe, dann muss Jesus ein Schwarzer sein und die Apostel müssen die Ärmsten der Armen sein. Und die Ärmsten der Armen sind in Europa die angekommenen Geflüchteten, die in den Ghettos wohnen und leben müssen. Und das möchte er mit diesem Film öffentlich machen. Und das ist dann das neue Evangelium geworden. Und er hat mir dann gesagt, ich soll dann mal runtergehen und die Projekte angucken und schauen, ob ich damit helfen kann. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir sind runtergefahren und wir haben die ganzen Projekte aus dem Film kennengelernt, haben auch das Crowdfunding von Nino Rau übernommen. Die haben das mit angefangen gehabt und wollten 40.000 Euro Geld sammeln für die ganzen Projekte als Starthilfe, dass die weitermachen können. Und sind dann bei 1.500 hängen geblieben und dann haben wir also auch das Crowdfunding übernommen und können da auch immer wieder Spendengelder ausschütten. Wir sind jetzt bei 100.000 Euro und haben immer wieder zu No-Carb-Fahrzeuge kaufen oder den anderen Projekten, Wasserleitungen und so weiter, immer wo es gerade gebrannt hat, oder Führerscheine machen für die Leute von No-Carb, dass die in der Lage sind, selbst eben mit einem Neunerbus ihre Kollegen aufs Land zu fahren, zum Arbeiten und so weiter. Und Ivan hatte also am Anfang, wie wir dort angekommen sind, ungefähr 450 Leute unter Vertrag. Und wir hatten jetzt die aktuelle Zahl, jetzt ist er mit, dank euch allen, dank allen, die auch No-Carb kaufen, sind sie bei 2000 Arbeitern, die sie verdingen können mit fairen Verträgen. Wir waren mit dem Ivan dann auch im Ghetto und haben uns das aufgezeigt und haben gesagt, ja, was kann man denn machen, wie können wir euch helfen, was ist sinnvoll? Und dann hat er gesagt, Christiane verkauft Tomaten. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe einen Weltladen, das ist jetzt die leichteste Übung. Und also es gab es bis dahin nur in Italien die No-Carb-Tomaten. Und wir haben dann angefangen, eben in Deutschland die No-Carb-Tomaten zu importieren, haben die ersten Paletten hochgeholt, weil man kriegt das nur palettenweise und haben auch arg gebammelt, ob wir das überhaupt also so palettenweise losbekommen. Und das ging dann ganz schnell. Wir haben jetzt auf unserer Webseite, kann man das sehen, www.no-carb-öko-und-fair. Da ist auch so eine Vertriebsliste von allen Vertriebsstellen jetzt in Deutschland, Österreich und Schweiz, die No-Carb führen. Also wir haben über 100 Läden mittlerweile und wir haben, ich glaube, jeden Monat neue Paletten wieder, die ziemlich schnell auch wieder leer werden. Also es steigert sich, wir sind jetzt mittlerweile auch bei Obst und Gemüse, das wir hochholen, einmal im Monat von No-Carb und es gerade ausgebaut, auch schon mit Trockenfrüchten, mit Mandeln und so weiter, wo die Bauern No-Carb drauflabeln. Weil die Bella zum Beispiel, wo ihr das Olivenöl habt, den haben wir letztes Jahr im August besucht. Die machen jetzt zum Beispiel die Mandeln mit No-Carb, weil das für sie jetzt auch ein gutes Zeichen ist, ihre Sachen besser verkaufen zu können. Und zwar, weil Ivan hat kein Problem, Bauern zu finden, die für ihn arbeiten und die diese fairen Arbeitsverträge ausstellt und eingeht, weil er die besseren Preise auch für die Bauern bringt. Also wir haben jetzt den Film The Pickers gezeigt. Da kommen auch die Betriebe in Rosano vor, die dann auch nochmal nachgerechnet haben und gesagt haben, sie kriegen 70 Cent für ein Kilo Orangen und damit können sie also nach Abzug der Sklavenbedingungen nicht einmal den Bauern bezahlen. Also die Bauern stehen da auch mächtig unter Druck, will ich damit sagen. Es geben auch viele mittlerweile auf, weil es unten zu heiß ist und auch vieles verbrennt, zum Beispiel die Olivenbäume oder auch jetzt die Orangenernte ist viel kaputt gegangen, weil es einfach zu heiß ist. Und die sind froh, wenn Ivan eben diese Produkte vermarktet und freuen sich, wenn wir das machen, weil sie nämlich dann einen stabilen Preis kriegen. Deswegen ist Ivan in der Regel in der Lage, nicht selber Leute bewerben zu müssen, die ihm die Arbeiter abnehmen, sondern die kommen zu ihm und sagen, ich möchte mit euch zusammenarbeiten und eben Leute von euch aufnehmen. Was das heißt, also auf dem Feld in Italien arbeiten, heißt im Sommer in Süditalien, August, Juli, wo man die Tomaten erntet, 50 Grad im Schatten zu haben, den es nicht gibt auf dem Feld natürlich. Wir waren mit dem ZDF unten zum Drehen im Juli und die Kameraleute haben um 8 Uhr morgens schon hingelegt ihre Kamera und haben gesagt, das ist zu heiß auf dem Feld, wir können nicht mehr weiterarbeiten, geht nicht, weil es einfach zu heiß geworden ist. Also die haben die Ernte dort von No-Carb-Arbeitern gefilmt. Und wir sind dann hinterher mit den Arbeitern in ihre Unterkunft gefahren, in ihre No-Carb-Unterkunft. muss sie auch eigene Betten, ein Haus, ein Dach über dem Kopf, eine Küche und muss sie Wäsche waschen können, einfach ganz normal. Und der Unterschied zu Menschen, die über die Mafia arbeiten müssen und Menschen, die bei NorCab arbeiten, also bei der Mafia werden die Leute wirklich 10 bis 12 Stunden am Tag müssen die auf dem Feld stehen, wenn jemand tot umfällt oder in Ohnmacht fällt, weil er kein Wasser während der Arbeit kriegt zum Beispiel, dann darf man ihm nicht helfen, sonst zahlt man Strafe. Das kommt in dem Film, glaube ich, auch vor, das Statement. Und es ist 7 Tage die Woche. Und am Schluss ist auch in dem Film The Pickers, ist das immer wieder erzählt worden, haben die zwar auch Verträge, wo draufsteht, so und so viele Stunden für das Geld, aber die arbeiten manchmal doppelt so viele Stunden und kriegen das Geld, was im Vertrag steht, für die Kontrollen, manchmal nicht mal die Hälfte davon. Das heißt, die Überstunden werden nicht bezahlt. Also die werden da alle sehr beschissen um ihr Geld. Die Mafia hat das Geschäft entdeckt mit den Angekommenen. Afrika hat die meisten Außengrenzen, das heißt, da kommen auch die meisten Menschen aus Israel, Iran, Irak, Türkei, wo alle aus Afghanistan und so kommen, die kommen über die Schiene, zum Beispiel auch in Riyadh so viele an oder aus Afrika. Und die Mafia hat das Geschäft entdeckt, die Politik hat sich mittlerweile da komplett rausgezogen, die bieten da auch kein Geld mehr rein, weil die Mafia das für sie löst, also die haben einen Deal gemacht. Die Mafia greift diese Leute auf, die werden angesprochen, wenn sie wirklich ankommen und nicht erwischt werden. Momentan ist Fakt, dass sie an der Küste manchmal wieder auf den Molen geparkt werden und abends mit Fähren wieder aufgesammelt, weil auf der Mole ist noch nicht Italien, da sind sie noch nicht angekommen, dann werden sie wieder zurück nach Libyen gefahren zum Beispiel. Und die, wo eben jetzt ankommen, springen meistens nachts irgendwo vom Schiff und schwimmen an Land, damit sie niemand findet, wenn sie ankommen, weil sie wissen, dass sie unter Umständen wieder zurückgeschickt werden. Und die stehen dann da ohne Papiere, ohne Sprache, ohne irgendwas und dann werden sie in diese Ghettos geschickt und die sind natürlich froh, wenn sie erstmal einen Ansprechpartner haben und wo sie da hinkommen und kriegen dann erst nach und nach mit, wo sie da gelandet sind. Können sich natürlich auch nicht wehren, weil sie ja nichts haben. Meistens haben sie Schulden beim Schlepper von vielen tausend Euro. Ich glaube, so eine Überfahrt kostet 10.000 oder 15.000 Euro, die man da zahlt. Also die sind völlig erpressbar. Die Mafia macht mehr Geld mit diesem Modell der Ausbeutung von landwirtschaftlichen Kräften wie mit dem Drogenhandel mittlerweile. Also das ist ein richtiges fettes Geschäft. Vielleicht noch ganz kurz, also die EU hat 40 Milliarden nur für Frontex ausgegeben, nur mal so als Vergleich. Da ist genug Geld da, wenn man das den Menschen geben würde, dann wird es ihnen wahrscheinlich, also wäre es vielleicht sogar billiger. In Italien, hat Ivan mal ein paar Zahlen gesagt, gibt es 1,3 Millionen landwirtschaftliche Arbeitskräfte, davon sind 28% Ausländer, 47% Nicht-EU-Bürger, und der Rest EU-Bürger, 430.000 Menschen leben unter ausbeuterähnlichen Verhältnissen und 180.000 arbeiten unter Sklavenverhältnissen. Es gibt in Italien ungefähr 80 Gebiete, in denen die Mafia für die Auswahl der Arbeitskräfte Werbung macht und wo die eingesetzt werden. Also wir haben auch mitgekriegt, zum Beispiel in Verona, wo von diesen ganzen Modegeschäften, da gibt es auch ganz viele Keller, wo die Leute eingesperrt werden und dann einfach nähen müssen. Also das ist nicht jetzt nur Obst- und Gemüseanbau. Oder Südtirol, die ganze Apfelernte ist auch genauso betroffen wie jetzt die Menschen in diesem Ghetto. 60% der Mafia unterstellten Arbeiter haben keinen Zugang zu Toiletten und sanitären Einrichtungen und auch nicht zu fließendem Wasser. Und die in der Landwirtschaft generierenden Unternehmen und Schwarzarbeit machen ein Geschäft von 4,8 Milliarden Euro pro Jahr daraus, nur durch die Ausbeutung. Wir waren in einem Haus der Würde, da hat ein Sozialarbeiter, der Francesco, mit uns ein ganz tolles Gespräch geführt, der versucht dort Alternativen aufzubauen, also Wohnungen, wo Menschen eben leben können. Der hat auch dort diese Bilder gemalt. Der ist immer am Zeichnen über die Situation. Er hat hier das schöne Zitat gebracht, das ist der Konsument in der Hand hat. When you buy these oranges in Oferta, you buy exploitation. Das heißt, jeder, der Sonderangebote mit Obst und so weiter kauft, das war jetzt auch irgendwann mal in der Lidl-Werbung, 1 Kilo Mandarinen für 99 Cent oder 1 Kilo Orangen für 1,20, dem muss klar sein, dass das Ausbeutung ist und dass man sich da wirklich auch an der Sklaverei beteiligt. Ich habe hier das schon ein Plakat hingehängt. fair ist, nicht billig einzukaufen, wofür andere teuer bezahlen. Also den Spruch fand ich Miserior, den finde ich sehr wichtig. Das ist genau das, was der faire Handel geben möchte. NoCac hat auch ein Ethik-Label. Also den IBA und seine Leute, die arbeiten 6 Stunden am Tag. Das heißt, die fangen im Sommer um 5 oder 5:30 an und sind mittags mit einer halben Stunde Pause dazwischen, die sie im Schatten verbringen dürfen und wo sie auch Wasser gestellt bekommen, sollten die um 1 nach Hause gehen. Das heißt, die haben nur im Prinzip in Anführungsstrichen einen halben Tag und arbeiten 5 Tage die Woche und haben 2 Tage frei. Und die, wo eben nicht bei NoCac arbeiten, arbeiten eigentlich das Doppelte und kriegen kein Wasser und auch nicht das Geld dann, was sie am Schluss eben, was ihnen zusteht. Deswegen hat Ivan auch wirklich großen Zulauf. Und der kontrolliert auch immer, also das ist NoCac-Label, da ist der Ivan auch immer unterwegs und kontrolliert ein bisschen, ob das mit den Arbeitsbedingungen und allem passt. Und er hat da auch noch ein paar andere Dinge eben mit dabei, zum Beispiel Arbeitsethik, dass es erforderlich ist, im Moment zur Sicherheit am Arbeitsplatz, dass die Leute medizinische Versorgung auch bekommen und zum Arzt gehen können, dass sie sich wohlbefinden, dass sie auch geschult werden, dass sie kriegen zum Beispiel auch Italienischstunden oder dass man die Sprache eben lernt, sie kriegen rechtsanwaltliche Beratung und auch ein Ziel ist, dass sie vor allen Dingen legalisiert werden. Also die meisten, die bei NoCac arbeiten, haben auch schon Papiere oder sind auf dem Weg, welche zu kriegen. Und da ist NoCac eben dran, dass alle Leute, die bei ihnen arbeiten, auch wirklich eine Aufenthaltserlaubnis dann haben und offiziell eben sich nicht verstecken müssen, weil sie Angst vor der Polizei haben müssen. Dann haben die auch noch so Umweltgeschichten mit drin, wie zum Beispiel Abfall reduzieren, wiederverwenden und recyceln und auch zum Beispiel, dass sie nur Bioprodukte eben nur Bauern machen, die Bio machen, mit Bauern arbeiten, die eben Bio machen, dass die Arbeiter auch keinen Pestiziden und so weiter ausgesetzt sind. Ein Kriterium, was so ein Ziel ist, ist zum Beispiel auch, dass der benötigte Strom für die Arbeit bei der Ernte oder auch bei der Tomatenverarbeitung aus erneuerbaren Energien kommt, also dass die Energieversorgung gut wird, dass auch Tierschutz, dass Gesundheit, Wohlergehen und Vitalität der Tiere auch wichtig ist, Ernährung und dass auch die Entwicklung der Unternehmen und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen eben auch mit unterstützt wird. Also es ist ein total genialer Rundum-Ansatz. Zu den konkreten Tätigkeiten von NoCac gehört eben die Vergabe dieses Ethik-Labels, die Unterstützung der Arbeiter durch medizinische Unterstützung, Vertragsarbeitskleidung ist noch wichtig und auch, dass sie Fahrzeuge zur Verfügung haben, wo sie nicht zahlen müssen, wenn sie zur Arbeit gefahren werden. Also die brauchen auch immer wieder 9 Sitzer möglichst, weil das darf man noch mit einem normalen Führerschein fahren. Wir haben auch mal versucht, hier bei Organisationen rumzufragen, Rotes Kreuz und so weiter, wenn die ihre Autos auslisten, ob wir nicht eine Möglichkeit haben, dass die es nach Italien spenden. Also wenn da irgendwie jemand von euch irgendwie eine Möglichkeit hat, solche Dienste anzusprechen oder jemanden kennt. Also Autos sind immer wieder wahnsinnig gebraucht. Also uns ist es auch passiert, dass wir einen Bus gespendet haben, den hat der Ivan dann im Fahrzeug stehen gelassen, 2 Minuten, der ist geklaut worden und angezündet worden. Also das sind so die Warnschüsse der Gegenseite, die er dann manchmal auch abkriegt. Aber braucht er, damit die Leute überhaupt die Möglichkeit haben, zu einem guten Arbeitsplatz zu kommen. Dann auch, dass man die Struktur Caporalato eben kriminalisiert und dass man eben dieses wirtschaftliche Modell mit Ziel einer ethischen und nachhaltigen Produktion aufbaut. Und bei NoCac profitieren, wie gesagt, die Unternehmer, die Bauern, aber auch die Konsumenten und auch die Arbeiter, also es sollen alle einen Profit davon haben und auch diesen Lieferkettenprozess, dass der halt von vorn bis hinten fair und bio ist und eben auch umweltbewusst. Ja, seitdem sind wir dabei, das hier aufzubauen, in Deutschland vor allen Dingen, aber auch Österreich und Schweiz. Wir haben zum Beispiel, wir haben auch diese Gastrotomaten. Und wir haben mittlerweile auch nicht nur Läden, sondern auch Gaststätten oder auch Caterings, die da auch einsteigen und mit den fairen Tomaten kochen. Also da gab es dann so Zeitungsartikel, erstes Restaurant in Landkreis Starnberg, das war bei uns das Kino, was eben auch das Evangelium zeigt, verarbeitet NoCac-Tomaten, haben einen langen Presseartikel gemacht. Also für die Gastros ist das eine gute Werbung und wir bekommen sehr viel Rückmeldung. Wir haben in Bologna gesehen, dass auf einer Pizzeria, zu der wir eingeladen worden sind, drauf stand, zum Beispiel hausgemachte Gnocchi oder Pizza oder so, und dann steht drunter mit einem Sternchen, produziert mit Tomaten von No Cup. Und dann ist eine Website drauf. Hier haben wir das zum Beispiel in der Gaststätte auch nachgemacht, und dann steht auf den Gerichten, wo eben No-Cup-Produkte mit verwendet werden, das drauf, produziert mit No-Cup-Tomaten, dass die Leute das mal mitbekommen und auch im Laden drauf schauen. Also das war jetzt so eine Aktion. Dann haben wir von der Schweiz eine Aktion übernommen. Die haben so Flyer gemacht. Also das Ziel ist, dass man ein Tomato-Aktivist wird und diese Zettel mitnimmt. Wir versuchen die jetzt eben für Deutschland auch zu drucken. Faire Tomatensoße für eure Pizzeria, und dann kann jeder, der eine Pizzeria hat, wo er viel oder öfter essen geht, mal mitnehmen und sagen, hier, ich hätte gern, dass ihr das macht. Wir haben schon einige von unseren Läden, die das bei ihrer Pizzeria gemacht haben. Wir haben im Fränkischen eine Pizzeria eingeweiht, die hat gleich palettenweise direkt, und die meisten sind auch beeindruckt und sagen, sie haben noch nie so gute Tomaten verwertet. Also die Rückmeldung kriegen wir immer wieder. In München habe ich ein Restaurant, der hat mir vor einer Woche gesagt, der macht immer Tomatensuppe damit, die liefern wir gerade noch. Der hat auch erst angefangen, und er hat gesagt, also seit er No Cup Tomaten nimmt, kommen die Leute von weit her, und Tomatensuppe ist bei ihm das Essen, was am meisten bestellt wird, weil die Tomaten so gut sind. Ich habe hier noch eine Statistik von Heini Staudinger aus der Brennstoffzeitung aus dem Waldviertel, das ist der mit den Schuhen und den Möbeln, wer ihn kennt. Der hat ja auch viele Afrika-Projekte, mit denen wir auch zusammenarbeiten, und hat mal hier eine interessante Statistik gemacht, wie reich eigentlich Afrika ist. Afrika verliert pro Jahr durch Rohstoffe und so weiter 192 Milliarden Dollar pro Jahr. Rohstoffe, für die Afrika nichts bekommt, weil wir sie ihnen klauen eigentlich. Also wir ziehen die einfach daraus durch unsere Firmen, die dort sind, und das einfach abbauen. Afrika bekommt pro Jahr ungefähr an Entwicklungshilfe 30 Milliarden Dollar. Also wir ziehen raus 192 Milliarden und sie kriegen 30 Milliarden zurück. Würden wir ihnen die Produkte, die wir da entnehmen, anständig bezahlen, hätten die wahrscheinlich ein größeres Einkommen wie wir. Nur mal auch so ein bisschen zum Thema Fluchtursachen. Also sie wären eigentlich ein reicher Kontinent, wenn man sie für das, was es dort gibt, anständig bezahlen würde. Wir waren Fasching wieder bei Mimo Locano, bei dem Bürgermeister unten, und der will weitermachen und ist im Europaparlament jetzt mit drin und sagt, die Lösung, die ihr dort propagiert, ist, dass Geflüchtete, die ankommen, eine Bereicherung sind, weil in Kalabrien gehen die ganzen Leute entweder nach Deutschland oder nach Norditalien, weil sie da nicht mehr leben wollen. Die Dörfer werden leer, und man ist froh, wenn dort wieder Menschen kommen, die Dörfer, die Häuser renovieren, die Schulen ja wieder öffnen lassen, weil man wieder Kinder hat. Und er hat nochmal das auf den Punkt gebracht mit dem Beispiel Kongo. Die Leute im Kongo, die dort weggehen, die werden vertrieben für unsere Rohstoffe. Also ich habe diesen Satz mitgeschrieben, weil ich finde es so in zwei Sätzen gut formuliert. Kobalt, wir zwingen sie eben zu gehen durch den Kobalt, den wir dort beanspruchen auf den Flächen, wo die eigentlich ihr Gemüse und ihr Obst anbauen. Und das ist auch mit ein Grund, warum sich so viele auf den Weg machen. Zum Abschluss vielleicht habe ich hier noch zwei gute Statements. Wenn wir faire Preise zahlen, tragen wir dazu bei, dass weniger Menschen ausgebeutet werden, weniger Menschen im Mittelmeer ertrinken, weniger Wirtschaftsflüchtlinge vor unseren Grenzen stehen. Wenn wir faire Preise zahlen, machen wir Entwicklungshilfe überflüssig. Das, wofür wir unser Geld ausgeben, das stärken wir als Konsument. Was wollen wir unterstützen? Ketten und Firmen, die Menschen ausbeuten? Und von der Jane Goodall, damit möchte ich schließen, es vergeht kein einziger Tag, an dem du keinen Einfluss auf die Welt herum um dich nimmst. Alles, was du tust, macht einen Unterschied. Und du musst entscheiden, welchen Unterschied du machen möchtest. Vielleicht auch noch als Abschluss. Wir fahren immer wieder runter und haben einen Tag mit Ivan zum Beispiel in Foggia. Wir haben einen Tag in Rosario, wo wir auch immer in den Ghettos sind, aber auch in diesen Hilfsprojekten bzw. in den Wohnwirklichkeiten, eben wo die Menschen da leben. Wo auch der Francesco zum Beispiel Sozialarbeiter ist, waren wir jetzt ein paar Mal. Das war auch immer sehr beeindruckend, was er erzählt hat. Da macht die Kirche ganz viel. Die mietet die Wohnungen an und die werden dann an die Arbeiter vor Ort vermietet, weil die Schwarzen oder die Farbigen keine Mietverträge kriegen natürlich. Und deswegen macht es die Kirche. Und es ist immer eine Woche. Wir machen das immer in den Herbstferien bis jetzt, in der Karwoche und in der Faschingswoche. Wir fahren immer so zwischen 6, 7. Die größte Gruppe war, glaube ich, 16 Mal mit der Gruppe aus der Schweiz, die schon ganz viel gespendet haben und mal sehen wollten, wo ihr Geld geblieben ist. Da gehen wir also auch immer in diese Projekte und wir übernachten zum Beispiel immer ein paar Nächte in Riace, in diesem Dorf, wo die Leute immer so gut angekommen sind und dann in den Molokanen meistens kennen. Hinterher am Schluss sind wir immer noch, was zum Beispiel Chico Mendes macht. Die haben in der Toskana eine Ölmühle, die verfallen war und auch verlassen war, gepachtet und haben die wieder aufgebaut, auch für die Bauern in der Region, die da ihre Öl, ihre Oliven kaltpressen können. Der Träger ist eben der Fährerhandel Mailand und die haben da ganz viele Olivenhaine pachten können, die niemand mehr bewirtschaftet. In dem Nationalpark der Maremma gibt es also so viele Olivenhaine, die noch nie jemand beerntet hat. Und die versuchen sie jetzt peu à peu zu beernten und Öl draus zu machen, was dann in den Fairtrade-Läden in Italien verkauft wird. Und die haben angefangen, in der Ölmühle Kurse zu machen für Leute aus den Ghettos. Da war dann unser Land-Agrarberater aus Rosano dort mit einem Bus voll Leute, so 8 oder 9, die da einen Kurs gemacht haben, also aus den Ghettos von Rosano und von Borgo Mezzanone, wo wir da gesehen haben, die haben da einen 3-monatigen Crashkurs gekriegt. Das bauen die jetzt auf, wo die Leute 3 Monate in den Schulen kriegen. Wie schneide ich Bäume, wie gehe ich mit den ganzen Sachen um, dass die hinterher ein Zertifikat haben. Wir haben das 3 Monate gemacht und damit auch bessere Arbeitsverhältnisse noch kriegen, weil sie ja dann so eine Art Ausbildung haben. Und wenn auch nur den Crashkurs, aber immerhin mehr wie viele andere. Und dann bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Und die sind auch sofort da in der Toskana überall genommen worden dann. Also sie hätten einen ganz großen Bedarf und überlegen jetzt, wie sie das mit den Schulungen personell eben ausbauen können. Also solche Projekte gibt es ja auch, wo man das versucht. Ja, also wenn von euch jemand mal Lust hat mitzufahren, Interesse hat, also wenn man bei uns mitfährt, sieht man Italien von einer Seite, die man sonst nicht sieht. Und die Leute, die hinterher dann mit uns wieder zurückfahren, die sagen dann immer, also wir machen jetzt alle was. Also das sind schon die tollsten Projekte draus entstanden.
Man erfährt das alles über eure Webseite. Genau. Ihr seid ja total umtriebig, da sind alle Projekte auch vorgestellt.
Ich habe hinten noch ein Buch von dem Orangenaufstand. Das ist jetzt gerade auch neu verlegt worden wieder. Das ist also immer noch top aktuell.
Der Film The Pickers, wie kann man den sehen? Ist der schon in den Kinos? Kann man den auch leihen?
Ja.
Und man kann den dann online streamen.
Dies war also der Vortrag von Christiane Lüst am 22. März im Bioladen Schmackes in Kassel. Hier noch einige Ergänzungen aus einem Vortrag von ihr vom Januar vorigen Jahres.
180.000 bis 200.000 von diesen Menschen, die da leben, arbeiten in Verhältnissen, die der Versklavung, man sagt, das ist offiziell Sklavenarbeit. Dass es eben wirklich immer noch so viele und zunehmend steigende Versklavung gibt. Das ist für 75 Jahre Menschenrechtscharta in Europa ein Trauerspiel. Und dann muss ich den Satz auch noch gleich hinterher schicken, dass ich sehr entsetzt gelesen habe, dass in Europa anfangen die Regierungen, sich von dieser Menschenrechtscharta zu distanzieren, weil sie die nicht mehr umsetzen wollen. Also da geht die Reise hin und da müssen wir wirklich gucken, dass man dem etwas entgegensetzt. Ich lese euch nochmal 2 Berichte. Einmal jetzt O-Ton Ivan Sanier, wo er so ein Jahresresümee uns geschickt hat. Etwa 10 ausländische Arbeiter, die in der Vergangenheit Opfer von Arbeitsausbeutung und Kaporalismus waren und derzeit von der Vereinigung Chico Mendes im Rahmen des Projektes Spartacus, die also jetzt mit NOCAP zusammenarbeiten, unterstützt werden, erhalten dank des Projektes der ethischen Lieferkette NOCAP eine neue Chance. Sie werden mit regulären Verträgen bei der landwirtschaftlichen Kooperative Frutti del Sole von Nello Navarro bei Rosano arbeiten, wo sie von einem von NOCAP zur Verfügung gestellten kostenlosen Transportmittel begleitet werden. Der Verein Chico Mendes sorgt für die Unterkunft. Das ist also ein Projekt, was wir auch mit angeleiert haben. Wir haben den Fair Handel Italiens, Chico Mendes, der macht so den fairen Handel unten. Das ist so ähnlich wie die GEPA in Deutschland. Und die kannten Ivan nicht und wir haben die eben vernetzt und haben gesagt, ihr müsst unbedingt die Tomaten vom Ivan auch bei euch in den Fairhandel mit aufnehmen. Und seitdem gibt's das Projekt Spartakus, das ist ja eben die Geschichte von dem Sklavenaufstand in Rosarno. Und Spartakus ist eben das Projekt, das eben da als Antwort drauf geboren wurde zwischen dem fairen Handel und eben auch NoCap in Rosarno, wo dann der faire Handel so die Geschichte mit dem Wohnen und den Bussen und den Führerscheinen organisiert und der Ivan Sanyi eben die Arbeitsverträge. Und da gibt es also jetzt auch immer mehr Vernetzungen von den Organisationen. Und es gibt eben noch einige andere Projekte, die jetzt in dem Film mit zu tun hatten. NoCap ist eben eins, aber es gibt noch ein ganz großes und eins, was auch aus dem Film hervorgegangen ist, das möchte ich noch mit anreißen, die Casa Sankara. Das ist der Petrus in dem Film, der Herbie, der Gründer von der Casa Sankara. Das ist eine verlassene Fabrikhalle. Der Herbie und sein Onkel kamen aus dem Senegal und sind aus so einem Mafia-Ghetto abgehauen, weil sie gesagt haben, das geht hier gar nicht. Und sind über den Zaun geklettert und haben die Fabrikhalle besetzt und sind jetzt, war auch in dem Film eben ein Projekt als Lösungsmodell vorgestellt, wo 500 Leute wohnen und leben dürfen, 1,5 Jahre ungefähr. Also das ist eine Anlaufstation für jeden, der in Italien Hilfe braucht. Die können alle zu Casa Sankara kommen, es wird keiner abgewiesen. Frauen und Kinder, da werden Wohnungen angemietet und die kommen in der Stadt unter, damit die da nicht leben. Und sie haben mittlerweile auch über die Filmgeschichte nicht nur die alte Fabrikhalle, wo sie wirklich zu 10, zu 20 auf Pritschen in den Zimmern gelegen sind, sondern haben auch jetzt mittlerweile 100 Container oder so, wo sie zu 4 richtig mit Schrank und Stockbetten drin leben, sanitäre Anlagen haben und so, ist richtig gut. Die haben einen Bäcker, backen ihr Brot selbst für 500 Leute. Wir haben eine Näherei dort mit unterstützt, mit Nähmaschinen unterstützt, Industrienähmaschinen. Haben wir gefragt, ob sie die haben wollen, haben sie gesagt, ja, unbedingt. Die machen jetzt Nähkurse und so weiter. Also die Leute, die dorthin kommen und Hilfe brauchen, die kriegen Italienischkurse, die kriegen juristische Hilfen, die kriegen rechtliche Beratung, die kriegen Papiere. Die dürfen, wenn sie möchten, einen Beruf lernen oder eben wo arbeiten. Denen wird geholfen, dass sie sich irgendwie auch wieder ansiedeln. Und die sollen aber irgendwann selbst in Europa zurechtkommen und anerkannt werden. Und es soll auch das Ziel sein, dass die Leute dann auch, wenn sie möchten, wieder nach Afrika zurückgehen. Also es ist jetzt nicht so, dass die alle hierbleiben sollen, sondern die Casa Sankara sagt auch, wer wieder zurück möchte, dem unterstützen sie, dass er die Rückreisekosten bekommt und auch zum Beispiel eine Berufsausbildung oder so hat oder ein Startkapital kriegt, wo er in Afrika dann wirklich auch ein Standing hat und davon leben kann. Also das ist so die Ausrichtung. Die sind auch sehr, sehr gut in der ganzen Gegend vernetzt. Die haben von der Gemeinde, von der Stadt San Sebaro, das ist bei Foggia am Gargano direkt, ganz viele Ländereien bekommen, wo sie jetzt auch Tomaten anbauen und Brokkoli und sie haben Weinfelder, wo sie Wein machen wollen jetzt. Da sind sie gerade dabei zu lernen, wie man das macht. Wie Weinreben gibt's noch, das ist halt auch verlassen gewesen. Und versuchen, autark zu sein. Also sie sagen, sie möchten selber ihr Leben hier gestalten, sie möchten was aus sich machen und sie möchten vor allen Dingen unabhängig sein und möchten selber Geld verdienen für sich und für ihr Leben und niemanden auf der Tasche liegen. Und sie sind da sehr beliebt. Also die sind sehr bekannt und werden sehr geschätzt, weil sie so gute Arbeit machen. Und das ist also auch ein Projekt, wo man sagen muss, das ist total gelungen. Und das zeigt auch ein bisschen den Stolz dieser Menschen. Die sagen, wir sind fit, wir sind jung, wir machen was aus uns. Wir wollen nur die Gelegenheit haben und tun also aus sich selbst heraus aktiv werden. Es ist halt auch bei uns so. Weil es wirklich darum geht, dass Menschen für ihre Arbeit einfach einen vernünftigen Preis kriegen und dann von ihrer Arbeit einfach leben können. Und wenn sie das können, dann wandern sie auch nicht aus Afrika aus, außer natürlich ist es Krieg oder so, aber oft sind es ja auch einfach diese wirtschaftlichen Schwierigkeiten, dass da eben nichts mehr vorhanden ist, alles zerstört ist oder was ganz viel ist eben, dass ihnen das Land weggenommen wird aufgrund unserer ganzen Handelsverträge. Ich habe auch immer die Diskussion, warum dann bei uns eine Dose Tomaten 1,99 oder wie immer kostet. Ivan hat auch dieses Zitat gemacht, für 39 Cent für eine Dose Tomaten. Davon kann keiner leben, da verdient der Arbeiter einfach nichts und muss dann irgendwie weggehen oder klauen gehen oder unter die Brücke. Und es geht eben immer wieder um diese fairen Preise und warum man einfach einen fairen Preis zahlen soll und um einfach diesen Kreislauf zu schließen und für alle ein anständiges Einkommen zu generieren.
Dies waren Ausschnitte aus einem Vortrag von Christiane Lüst vom Januar vorigen Jahres. Mehr über NOCAP finden Sie auf deren Webseite. Sie finden sie im Internet unter dem Stichwort NOCAP, geschrieben mit C. Dies war ein Arbeiterlied der Gruppe Il Contemporaneo aus den 60er Jahren. Hier die Übersetzung.
Ich war arbeiten in Montesecuro. Wenn du wüsstest, wie viel ich verdiente. Es fehlen 4 Pfennige an einem Scudo. Aber ich kann nicht sagen, wie viel ich schwitzte. Ich bin halb nackt und es stockt mir das Herz und meine Seele macht sich davon. Verflucht sei die Stunde, in der ich daran dachte, in dieser Wüste arbeiten zu gehen. Ich bin der Gauner wegen krepiert.
Ein Friedensnobelpreis für US-Präsident Trump, der Israels Armee mit Waffen in Milliardenhöhe beliefert hat? Dieses Jahr jedenfalls nicht. Dann eben Deckel drauf. Auch nicht. Dazu ein Artikel aus den Nachdenkseiten.
Phase 2 des israelischen Völkermords. Besetzung von 53% des Gazastreifens, Morde, Segregation und gelbe Linie. Im Folgenden die Einschätzung von Olga Rodriguez, bekannte spanische Menschenrechtsaktivistin und Vorortkennerin des Geschehens im Nahen Osten, insbesondere im Gazastreifen. Der Artikel erschien am 19. Oktober 2025 in der reichweitenstarken digitalen Zeitung El Diario.es, deren Mitbegründerin sie ist. In einer Woche Waffenstillstand hat Israel 38 Menschen getötet, darunter mehrere Kinder, den Grenzübergang Rafah weiterhin blockiert und seine Besetzung von mehr als der Hälfte des Gazastreifens durch die Markierung einer Trennungslinie gefestigt. In nur einer Woche seit der Ankündigung des Waffenstillstands hat die israelische Armee dutzende Male gegen die Waffenruhe verstoßen, 38 Menschen getötet und mehr als 100 im Gazastreifen verletzt. Am Freitag tötete sie 11 Mitglieder der Familie Abu Shaban, die mit einem Fahrzeug in Gazastadt unterwegs waren. 7 Kinder, 2 Frauen und 2 Männer. Sie wollten zu ihrem Haus fahren, um zu sehen, ob es noch stand, um die Schäden zu begutachten. Das gelang ihnen nicht. Israel besteht darauf, dass auf alle Personen geschossen wird, die die unsichtbare Trennungslinie, die sogenannte gelbe Linie, überqueren, die den Gazastreifen in zwei Teile teilt und im Rahmen des Plans von Donald Trump festgelegt wurde. Die palästinensische Reporterin Hind Corderie erklärt aus Gaza, dass die Mehrheit der Bevölkerung keinen Zugang zum Internet und keine genaueren Informationen über den genauen Verlauf dieser Demarkationslinie hat. Der israelische Verteidigungsminister hat angekündigt, dass die neue Grenze nun mit speziellen durchgehenden Markierungen vor Ort gekennzeichnet wird, was auf die offizielle Aneignung von mindestens 53% des Gebiets des Gazastreifens hinausläuft und das ohne Ablaufdatum. Er bezeichnet diese als politische und der Sicherheit dienende Trennlinie. Diese gelbe Grenze erscheint bereits auf den israelischen Karten, die derzeit von der Regierung veröffentlicht werden. Das ist wie 1949, als die sogenannte grüne Linie gezogen wurde, um das von Israel während der Nakba von 1948 besetzte Gebiet zu markieren. Die grüne Linie sollte, ebenso wie heute die gelbe, nur vorübergehend sein, eine Waffenstillstandslinie, wurde aber zur de facto Grenze, bis die israelische Armee 1967 weiteres palästinensisches Gebiet eroberte. Mit dieser neuen Markierung besiegelt Israel einen Teil seiner Kriegsziele, Gaza territorial zerreißen, die Bevölkerung in einem begrenzten Ghetto halten und einen weiteren Schritt in Richtung auf seine illegale Besetzung vollziehen. Der Direktor der Forschungsgruppe Forensic Architecture, E.L. Weissman, hat ein Luftbild aus den 1960er Jahren gezeigt, auf dem zu sehen ist, dass die jetzt von Israel gezogene gelbe Linie in etwa mit der Grenze der Küstendüne des Gebiets übereinstimmt, wonach Gaza den größten Teil seiner landwirtschaftlichen Fläche auf den fruchtbaren Böden im Osten verliert. Regelmäßige Verstöße. Seit 2008-2009 wiederholt Israel das gleiche Muster. Der israelische Waffenstillstand lautet »Du hältst still und ich schieße«, kritisierte die UN-Sonderberichterstatterin Francesca Albanese diese Woche im Blick auf die Verstöße Israels gegen die Waffenruhe. Die Vorgehensweise ist nicht überraschend. Seit dem vor einem Jahr im Libanon vereinbarten Waffenstillstand hat Israel diesen mehr als 4.500 Mal gebrochen, Hunderte von Menschen, darunter auch Minderjährige, getötet, Zehntausende von Häusern zerstört und 5 Gebiete des Landes annektiert, so der ehemalige britische Botschafter Craig Murray. Am vergangenen Freitag hat die israelische Armee erneut libanesisches Gebiet bombardiert. Auch die illegale Besetzung des Westjordanlands wurde nicht gelockert, wo Israel weitere Gebiete annektiert hat und bereits den Bau von 22 neuen Siedlungen plant, den größten Landraub der letzten Jahrzehnte in dieser Region. Dort, in einem Dorf in der Nähe von Hebron, tötete die israelische Armee diese Woche ein weiteres Kind, den 10-jährigen Muhammad al-Halak. Damit sind seit Oktober 2023 im Westjordanland bisher 1.001 Menschen durch israelische Truppen und Siedler ums Leben gekommen. Ein Fünftel der Getöteten sind laut Zahlen der Vereinten Nationen Kinder. Die Annexion des Westjordanlands muss rückgängig gemacht werden und über alle Verstöße gegen das Völkerrecht muss Rechenschaft abgelegt werden, betonte der Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte Volker Türk. Der Waffenstillstand ist auf die Interessen Israels zugeschnitten. Er gibt grünes Licht für die Besetzung weiterer palästinensischer Gebiete im Gazastreifen, errichtet eine koloniale Kontrolle, sieht keine Rechenschaftspflicht vor und öffnet die Tür für einen langsamen Völkermord. Der Waffenstillstand ändert den Ablauf, das Tempo und einige Methoden, schafft einen Rahmen, der besser auf die narrativen Zwänge der westlichen Regierungen abgestimmt ist, die mit den USA und Israel verbündet sind und ihn bereits als Vorwand nutzen, um keine Sanktionen gegen Tel Aviv zu verhängen. Mit ihm hören jedoch nicht die Verbrechen, die Segregation und die fortschreitende Enteignung des palästinensischen Volkes auf. Mit ihm verzichtet die israelische Regierung aber nicht auf ihre Ziele, Vertreibung oder Zwangsumsiedlung der Bevölkerung des Gazastreifens, Kontrolle des Territoriums und endgültige Gestaltung des Groß-Israels, welches Gaza, das Westjordanland, Ost-Jerusalem, die syrischen Golanhöhen und Gebiete im Südlibanon einschließt. Am Montag verteidigte Premierminister Benjamin Netanyahu erneut die israelische Souveränität über Jerusalem, das Westjordanland und die syrischen Golanhöhen als illegal besetzte Gebiete. Blockade. Diese Woche hat Israel erneut die Lieferung von lebensnotwendigen Gütern in den Gazastreifen blockiert und beschränkt diese nun auf etwa 300 Lastwagen pro Tag, was nicht ausreicht. Darüber hinaus hält es mehrere Grenzübergänge geschlossen, darunter den wichtigen Grenzübergang Rafah. Der Großteil der Bevölkerung lebt in Zelten oder anderen provisorischen Unterkünften bei fallenden Temperaturen und die Krankenhäuser verfügen weiterhin nicht über das Nötigste. Kinder und Babys ringen nach wie vor mit der Unterernährung. Wir sehen einen Anstieg der Fälle von Durchfall, Krätze und Lungenentzündung in unseren Gesundheitszentren, berichtet Save the Children. Hinzu kommen die zerstörten Familienstrukturen durch die Massaker. In den letzten 2 Jahren wurden laut Angaben der Vereinten Nationen durch israelische Angriffe stündlich 2 Frauen und Mädchen getötet, insgesamt mehr als 33.000. Heute fehlen mehr als 1 Million Frauen und Mädchen Nahrungsmittel und 250.000 benötigen dringend Nahrungshilfe. Jede 7. Familie in Gaza wird von einer Frau geführt, heißt es bei UN Women. Luftaufnahmen des Gazastreifens zeigen ein von Bomben verwüstetes Gebiet, in dem ein Großteil der Gebäude beschädigt, zerstört oder einsturzgefährdet ist. Es gibt 5 Millionen Tonnen Schutt, vermischt mit menschlichen Knochen von Kindern und Erwachsenen, mit nicht detonierten Sprengstoffen und mit chemischen Rückständen und anderen Schadstoffen aus Waffen. Was soll damit geschehen? Fragt die US-amerikanische Forscherin Phyllis Bennis vom Transnational Institute und Institute for Policy Studies. Hinter dem Begriff Wiederaufbau verbirgt sich eine neu gestaltete Besatzung durch wirtschaftliche Kontrolle und ausländische Verwaltung, warnt sie. Koloniale Hierarchie. Was vorangetrieben wird, ist nicht Frieden, sondern ein System der Festigung kolonialer Macht, das von den Vereinigten Staaten und Israel mit der Unterschrift Ägyptens, der Türkei und Katars und mit der Unterstützung anderer arabischer und europäischer Länder entworfen wurde. Der aufgezwungene Plan schafft einen Rahmen für die Kontrolle des Territoriums und der dort lebenden palästinensischen Bevölkerung. Der Waffenstillstand stoppt nicht die Herrschaftsstrukturen. Diese bestimmen, wer Gaza regieren, wer die Hilfe verwalten und wer vom Wiederaufbau profitieren soll. Das Projekt des US-Präsidenten, Beschützer von Netanyahu, stieß die Palästinenser von den wichtigsten Entscheidungsebenen aus. Sein Entwurf sieht eine hierarchische Organisationsstruktur vor, an deren Spitze eine Regierungsbehörde namens Internationale Übergangsbehörde für Gaza steht, ein Begriff, der dem der provisorischen Koalitionsbehörde für den Irak ähnelt, dem Namen der illegalen Besatzungsregierung des Irak im Jahr 2003. Unterhalb dieser sollen wirtschaftliche Agenturen geschaffen werden, die Investitionen und Geschäfte im Bereich Stadtentwicklung und Wiederaufbau kontrollieren sollen, mit Konsortien internationaler Unternehmen an der Spitze. Außerdem sollen Sicherheitsteams und auf einer niedrigen Ebene Komitees für humanitäre Hilfe eingerichtet werden. Auf der untersten Ebene wird das Koordinationsteam aus palästinensischen Technokraten stehen, von denen niemand weiß, wer sie sein werden und wie sie ausgewählt werden, erklärt Bennis. Die Überwachung der Palästinenser ist das Rückgrat des Plans, der auf derselben rassistischen Idee basiert, die vor mehr als einem Jahrhundert die britischen Mandate und französischen Protektorate in der gesamten arabischen Welt stützte, als der Kolonialismus noch nicht durch das Völkerrecht verboten war. Damals besetzten die Kolonialherren Gebiete mit der Begründung, sie müssten die barbarischen Völker zivilisieren, weil man denen nicht zutrauen könne, sich selbst zu regieren. Früher taten sie dies im Namen der Zivilisation, heute nennen sie es Frieden, kritisiert der palästinensisch-amerikanische Journalist Ahmed El-Din. Folter. Im Rahmen von Trumps Plan ist die dringendste Maßnahme weder die Beseitigung der riesigen Trümmermassen noch die Bergung der Leichen tausender in Gaza verschütteter Palästinenser, sondern die Suche nach den Leichen der 8 vermissten israelischen Geiseln. Viele palästinensische Familien müssen warten, bis sie an der Reihe sind, ihre Toten zu suchen. Diese Woche übergab Israel im Rahmen der getroffenen Vereinbarung Dutzende Leichen von verhafteten Palästinensern. Die meisten waren nicht mehr zu erkennen, weisen Spuren von Misshandlung, Folter und summarischen Hinrichtungen auf, hatten gefesselte Arme und Beine und zeigten Anzeichen von Schlägen, Schnitten, Schnittwunden und Schussverletzungen. Die Aussagen der mehr als 1.900 Palästinenser, die am Montag im Austausch gegen die letzten 20 lebenden israelischen Geiseln freigelassen wurden, berichten ebenfalls von Misshandlungen und Folter. Dies gilt beispielsweise für Dr. Ahmad Nana, Direktor des Al-Aqwa-Krankenhauses in Gaza, der vor 1 Jahr und 10 Monaten verhaftet wurde, oder für den 28-jährigen Mahmoud Abu Ful, der mit zerstörten Augen freigelassen wurde. Sie haben mich durch wiederholte Elektroschocks erblinden lassen und mir dann die notwendige medizinische Behandlung verweigert, klagt er. Die meisten der aus israelischen Gefängnissen freigelassenen Palästinenser waren weder angeklagt noch verurteilt worden. Willkürliche Verhaftungen ohne Garantien und oft ohne Besuchsrecht sind in Israel gängige Praxis, wie Berichte von UN-Sonderberichterstattern und internationalen Menschenrechtsorganisationen belegen. Ein israelisches Gesetz erlaubt es, jeden Palästinenser, auch Minderjährige, ohne Anklage und ohne Gerichtsverfahren zu verhaften, wobei die Haft alle 6 Monate verlängert werden kann, was die Menschen de facto zu Geiseln macht. Derzeit befinden sich von den 9.000 Palästinensern, die in israelischen Gefängnis sitzen, mindestens 3.500 in dieser Situation. Ohne Anklage und ohne Gerichtsverfahren. Unter ihnen sind etwa 400 Minderjährige, 52 Frauen und Dutzende von Ärzten und Gesundheitspersonal, die aus ihren eigenen Krankenhäusern entführt wurden. Rassenhierarchie. Die Entmenschlichung der palästinensischen Bevölkerung ist normalisiert worden und die pro-israelische Propaganda versucht nun noch einen Schritt weiter zu gehen. Dies prangert die UN-Sonderberichterstatterin für Palästina, Francesca Albanese, an. Die Welt weiß von keinen palästinensischen Geiseln SIG aufgrund einer Barriere hinsichtlich ihrer Spezies. In der Hierarchie des menschlichen Wertes werden Palästinenser nicht als vollwertige Menschen angesehen und können daher keine Geiseln in den Händen von vollwertigen Menschen sein. Wir sind immer noch dort. Barbarei, getarnt als Ordnung. Zitat Ende. Die rassistische Hierarchie, die das israelische Apartheid-System gegen die Palästinenser anwendet, wurde auch in den von Trump und anderen internationalen Politikern, die ihn unterstützen, übernommen. Man schaut weg, wenn es um Beweise für Folter und Massenverbrechen geht. Man unterstützt weiterhin den Urheber des Völkermords und unterdrückt seine Opfer. In diesem Sinne hat die israelische Organisation B'Tselem diese Woche darauf hingewiesen, dass die Grundlage, die Israels Verbrechen in Gaza und im Westjordanland in den letzten 2 Jahren ermöglicht hat, nach wie vor intakt ist, die völlige Missachtung des Lebens und der Würde der Palästinenser im Namen der jüdischen Vorherrschaft. Die Besatzung und die Apartheid dauern mit voller Kraft an. Die ständige Leugnung der Menschlichkeit und Identität der Palästinenser, die den Völkermord ermöglicht hat, dauert bis heute an. Zitat Ende. Die Direktorin von Amnesty International, Agnes Callamard, hat ebenfalls darauf hingewiesen, dass die Verbrechen weitergehen und bedauert, dass die Europäische Union die Abstimmung über die Aussetzung einiger Punkte des Präferenzhandelsabkommens mit Israel aufgrund des veränderten Kontextes zurückgezogen hat. Ein Waffenstillstand bedeutet nicht das Ende des Völkermords, der illegalen Besatzung oder der Apartheid. Das Abkommen zwischen der EU und Israel muss ausgesetzt werden, schrieb sie. Nach 2 Jahren voller Massaker, Zwangsumsiedlungen und Hunger, aus denen es für den Großteil der Bevölkerung kein Entkommen gibt, verlangsamen sich in der zweiten Phase des israelischen Völkermords zwar das Tempo und die Zahl der Morde, doch sie hören nicht auf. Israel zerstört nach wie vor das palästinensische Volk durch Besatzung, Segregation, Einkerkerung hinter Mauern und Zäunen, Morde und Zwangsvertreibung. Trumps Plan verschleiert dieses neue Szenario, um weiterhin Apartheid und eine de facto militärische Besatzung zu ermöglichen, die den Palästinensern zusätzliches Territorium raubt.
Dies war ein Artikel in den Nachdenkseiten vom 22. Oktober.